Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo zusammen und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag, dem 16. Juni im Jahre 2024, zur 282. Folge der Linux Lounge. Heute nicht alleine, genau. Hallo Dennis, der Dennis ist mit dabei. Der Michael lässt sich erneut entschuldigen, ist viel beschäftigt, der gute Mann.
Wir haben zu viel Zeit, ne? Und deswegen.
Wir wuppen das schon, würde ich sagen. Okay, ja, gibt es irgendwas Besonderes zu erwähnen heute?
Wir haben also viele Themen zum Thema Fediverse. Wir haben sehr, sehr viele Tipps und Tricks, Sachen, die uns aufgefallen sind. Das heißt, macht euch da schon mal drauf gefasst. Ja, und ansonsten werden wir tatsächlich direkt zu Beginn ein bisschen über Microsoft sprechen.
Ja, das ist ja mal eine Ankündigung für die Linux Lounge, hör mal. Alles klar, ich freue mich drauf und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der ersten Rubrik.
Neues aus dem Repo.
Genau, dann machen wir jetzt unser Versprechen, lösen wir direkt ein. Also Microsoft, und zwar Windows Recall, ist in den letzten 2 Wochen durch die Medien gegangen. Natürlich jede Menge Kritik geerntet. Was ist es? Es ist ein Stück Software, was Microsoft zusammengebastelt hat, was regelmäßig, also ich glaube alle paar Sekunden, entsprechende Screenshots anfertigt, zu dokumentieren, was ihr denn so auf eurem Rechner macht. Und das ist ja an sich erstmal total toll. Ja, man kann das nämlich dann durchsuchen und dann kann man mit Optical Character Recognition, also mit Texterkennung, kann man dann Sachen auch finden und man kann hat so eine Timeline, wo man sieht, wann man was gemacht hat und so. Und das ist natürlich total super, wenn man zum Beispiel zwischendurch mal auf den Button klickt, Passwort anzeigen und dann macht er genau in dem Moment einen Screenshot aus Versehen und so. Das ist super, super cool. Sagt Microsoft. Und alle anderen haben dann gesagt, um Gottes Willen, sag mal, dreht ihr das? Also selbst Elon Musk hat dann gesagt, um Gottes Willen, seid ihr denn alle bekloppt? Das ist ja hier Black Mirror-Episode, muss er gerade sagen. Mhm. Aber das ist also sehr belustigend gewesen, weil innerhalb wirklich, also von Sekunden gefühlt, ist eine Open-Source-Alternative aus dem Boden gestampft worden. Die nennt sich Open Recall. Und damit könnt ihr ganz lokal bei euch auf dem Rechner, ohne Windows und, könnt ihr das ganze Erlebnis, was Microsoft oder Windows Recall umsetzt, selber machen. Nur halt in Open Source, privatsphäreaffin und so weiter und so fort. Weil an sich ist das ja nicht so super, unüblich, so ein Feature haben zu wollen. Gerade wenn man sich nicht mehr so ganz dran erinnern kann, hör mal, wie war das denn nochmal damals als dies, das, jenes? Ich hatte da doch, weiß ich nicht, mal was gegoogelt oder ich habe irgendwie mal mit jemandem gesprochen, also Keno vom Heise Verlag, der CT3003 macht, deren YouTube-Kanal, der hatte das dann auch besprochen, so, ja, ich habe halt hier so mehrere Messenger und ich weiß halt nicht mehr, in welchem Messenger ich welche Sachen mit wem besprochen habe. Und das ist halt cool, wenn vielleicht in dem Moment auch ein Foto davon existiert, wo dann er danach gucken kann, ah, da war's. Ja, da haben wir drüber gesprochen. Gut, also Open Recall kann selber einfach aufgesetzt werden. Es gibt keine feste Version bisher, sondern ne, wir haben es jetzt trotzdem mal neues aus dem Repo reingepackt, weil wir normalerweise so Development-Versionen nicht so unbedingt einnehmen, sondern schon, wenn was sophisticated ist, selbst wenn es eine sehr, sehr große Nuller-Version ist. Aber das war jetzt so aktuell, das musste jetzt einfach mit rein. Der Vorteil, wie gesagt, es ist Open Source. Die Texterkennung und so weiter läuft komplett lokal. Was auch noch ein Problem ist bei Windows Recall, nämlich, dass ihr eine gewisse Hardware-Kompatibilität braucht. Also es gibt inzwischen, sie heißen nicht mehr, heißen sie MPUs? Es gibt auf jeden Fall inzwischen Prozessoren, die auch auf der ganzen neuronalen Kram draufspringen und besser funktionieren, effizienter funktionieren. Und da macht dann Microsoft dann immer schön Werbung mit den entsprechenden Hardware-Lieferanten. Dieser Laptop ist dann für Copilot gedacht. Ne? Copilot ist diese Microsoft-Unterstützung im Visual Studio Code, glaube ich, zur Verbesserung, Erweiterung und Automatisierung, KI halt beim Programmieren im Editor. Und im Großen und Ganzen, ja, ist das natürlich ganz nett, wenn man sowas auch selber machen kann. Semantische Suche gibt es und man kann auch selber sagen, wie viel denn und wie weitreichend denn auch gespeichert wird. Das liefert dann Open Recall alles bei Haus, ohne dass ihr irgendwie spezielle Hardware dafür braucht oder spezielle oder Windows überhaupt verwenden müsst.
Ja, was ich, das ist auch vor allen Dingen ein Punkt, der mich überzeugt hat, war, und ich finde, das ist für mich persönlich auch einer der größten Mankos an Recall, wenn man jetzt über das Microsoft-Produkt reden. Microsoft hat für mich eine Historie von, ich mache mit deiner Hardware, was ich möchte. Ich habe immer so das Gefühl, schon ohne Recall hatte Microsoft Windows diese Eigenheit von, ich lege einfach mal arbiträre Daten irgendwo ab und lege eigene Partitionen auf deiner Festplatte an, um irgendwelche Dinge da zu tun, ohne mich danach zu fragen. Klar, das sind mal viele Orten, sind das Wiederherstellungsfeatures oder sonstige Sachen, also Dinge, die man durchaus möchte, aber über die man nicht informiert wird und von denen man nicht weiß, warum sie passieren. Auch wenn die meisten Nutzenden das vielleicht nicht wollen, ist vielleicht eine kurze Frage von, möchtest du vielleicht, dass ich jetzt hier ein paar Gigabyte Speicher in Anspruch nehme, um irgendwelche Daten abzuspeichern über dein Nutzungsverhalten, sodass du halt rausfinden kannst, was du vor einem Monat gemacht hast. Wäre halt irgendwie nett, keine Ahnung. Also ich finde es halt irgendwann nicht mehr so cool, wenn ich das Ding Monate um Monate um Monate benutze und ich dann einfach dabei zusehen kann, wie mein Festplattenspeicher entschwindet. Das sind so Dinge, die ich gerne unter Kontrolle habe und das macht Open Recall auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Neben der Tatsache, dass sie ja sagen, gut, es ist ja lokal gespeichert, ist ja Privacy-Focused, das behauptet Microsoft ja über sein Produkt auch. Das ist ja auch nicht falsch, die Daten liegen ja erstmal lokal, aber sie sind ja zum Beispiel nicht verschlüsselbar, was Open Recall definitiv als Ziel hat. Die haben es noch nicht implementiert, aber das ist ja durchaus eine wichtige Sache. Ich meine, wer jetzt drauf anlegt, kann ja auch sich ein kleines Skript basteln und irgendwie PGP darüber laufen lassen oder was auch immer. Möglichkeiten gibt es ja jetzt schon, das selber dann zu machen, weil man da einfach sehr viel offener kommuniziert, wie genau das Programm funktioniert. Und das ist, ja, finde ich sehr viel besser in vielen Aspekten.
Ich kann mir zum Beispiel, also ein Problem, was Keno angesprochen hatte da vom Heise Verlag, war, dass er bestimmte Webseiten ja besucht hat, die er vielleicht nicht unbedingt aufnehmen möchte. Aber da Microsoft, also Windows Recall, einfach alles aufnimmt, ist das natürlich auch mit drin. Also na klar, dann hat er irgendwie so Porno-Webseiten und so weiter, das sowieso. Aber du kannst es halt nur anhand deiner Applikationen wohl begrenzen. Aber du kannst es nicht anhand von den, weil sowieso im Moment alles im Browser läuft oder die meisten Sachen zumindest, ist da das Problem, dass da nicht unterschieden wird. Ne? Das heißt, du müsstest eigentlich in Microsoft sogar noch Zugriff auf den Browser geben oder so, also noch mehr als ohnehin schon. Ne? Also oder müsstest dann wahrscheinlich Edge oder sowas verwenden, so dass sie das dann ausdifferenzieren könnten. Ne? Welche Webseiten ja und welche Webseiten nein. Ja. Nun ja, also ich meine, das ist bei Open Recall jetzt auch nicht anders, nur wie gesagt, da hat man es halt selber in der Hand.
Ja, genau.
Und das macht halt schon einen großen Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch, müsste man mal genauer ausprobieren, also das Ding, vielleicht nochmal als Hinweis, das Ding ist komplett in Python geschrieben und lässt sich auch dementsprechend einfach überall installieren und ausführen. Ist unter AGPL V3 und lässt sich einfach über den Browser tatsächlich auch steuern. Also das heißt, ihr habt einfach eine lokale Instanz von dieser Python-Software, die dann und öffnet die dann unter einem Port im Browser und können dann damit rumspielen. Genau. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man auch vielleicht über Wayland oder so sogar erkennt, welche Applikation gerade im Fokus ist, ja, und das quasi rückmeldet an OpenCall irgendwann mal, weiß man nicht, ne? Also um die Kompatibilität dann eben zu Linux zu erhöhen und dann quasi diese Applikation ausblendet. Weiß ich nicht, wenn du den Tor-Browser aufhast, dass das automatisch keine Fotos, also keine Screenshots nach sich zieht oder so. Oder wenn das wenn es grundsätzlich läuft, kann man ja auch machen. Na, das kann man, glaube ich, wahrscheinlich besser erkennen, als wenn es gerade im Fokus ist, weil es gibt einen Prozess, der einfach den Tor-Browser, den man überprüfen kann, da läuft gerade der Tor-Browser-Prozess. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel, ne? Kann ja auch was anderes sein. Oder das Terminal kann ja auch sein, ja, dass man das irgendwie nicht mitnehmen möchte oder so. Ja, gut.
Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe euch auch noch ein paar neue Dinge mitgebracht aus dem Repo. Und zwar Tails hat die Version 6.3 schon seit einiger Zeit draußen und erhöht damit erneut die Sicherheit bei der Benutzung dieses Live-Betriebssystems. Und zwar haben sie aufgrund einer Vulnerability temporär in dem Tails-Browser den PDF-Reader, den eingebauten, deaktiviert, der zu Firefox ja gehört. weil es da die Möglichkeit gibt, über das Parsing oder das Erkennen von Schriftarten, meine ich. Ich meine, es ging um die eingebettete Schriftarten im PDF, dass man darüber arbiträren Code irgendwie in ein System einschleusen kann. Das haben sie deshalb erstmal deaktiviert. Man kann aber den auch vorinstallierten Document Reader, der mit auf dem System drauf ist, einfach verwenden. Firefox ruft den dann auch direkt automatisch auf, also es ist überhaupt kein Thema. Des Weiteren haben sie aber auch noch den für Systemupdates den Restart Later Button als Default-Option jetzt drin. Vorher war das immer so, dass man dazu genatscht wurde, doch das System direkt neu zu starten. Da gab es auch wohl viele Anmerkung, dass das eher nicht so beliebt ist im Workflow, sondern dass die Leute dann lieber später starten wollen, und da hat man sich dann entschieden, also den Default anzupassen. Zudem wurde der Startup-Prozess des Betriebssystems gestreamlined. Da gab es wohl ein paar Probleme, wenn bestimmte Mechanismen nicht sofort gegriffen haben im Startup. Und da hat man dann gesagt, gut, da warten wir dann aber beim Starten des Betriebssystems nicht drauf, also blockieren dann den Boot nicht, sondern gehen dann direkt weiter zur grafischen Oberfläche, um das Ganze von der User Experience noch zu verbessern. Des Weiteren habe ich ein Update von FWUPT, also Firmware Updater, mitgebracht, dem Firmware Update Manager. Der verbessert nämlich jetzt den Support für Fingerprint Reader. Da wurde zudem in der neuen Version auch ein weiterer Schutz eingebaut vor Exploits. FWUPD hat ja auch noch einen programmeigenen System-D-Service, mit dem das Ganze ausgeführt wird und mit dem auch unter anderem die Hardware eingespielt wird. Und da wurden jetzt ein paar Einstellungen noch in der Service-File gemacht, sodass da ein höherer Schutz bestehen soll vor möglicherweise Exploits über diesen Service. Ebenfalls mit dabei als Neuerung ist das OCC Web für Nextcloud Nutzende wieder funktionstüchtig ist, also für alle Nutzer, BesitzerInnen oder AdministratorInnen da draußen, falls ihr das gerne gemacht habt oder euer Hoster zum Beispiel euch gar keine Möglichkeit gegeben habt, auf eine andere Art und Weise SSH-Zugriff auf eure Kiste zu bekommen. Da könnt ihr nun wieder mit OCC Web arbeiten und via WebView direkt in der Nextcloud OCC-Befehle zum Maintainen eurer Instanz verwenden. Und ein Update für F-Droid ist jetzt auch unterwegs, und zwar F-Droid 1.2.0. Ich bin tatsächlich gar nicht sicher, ob das schon aktiv geschaltet wurde. Das ist, glaube ich, aktuell noch nicht suggested. Und zwar verbessert das den Umgang mit Third-Party-Repositories. Bisher war es ja so, dass wenn man weitere Repositories hinzugefügt hat, also zum Beispiel als prominentes Beispiel hier mal NewPipe genannt, betreiben ja ein eigenes Repo, dann war das so, dass diese Third-Party-Repos normalerweise priorisiert sind. Das heißt, selbst wenn es eine gleiche App-Version oder eine höhere oder niedrigere App-Version von zum Beispiel dem Standard-F-Droid-Repo gibt, dann wurden Third-Party-Änderungen bevorzugt. Das ist jetzt nicht mehr so. Standardmäßig sollen jetzt eben halt das Standard-F-Droid-Repo die höchste Priorität besitzen, und Third-Party-Repos können über die Power-User-Einstellungen höher priorisiert werden, sind aber standardmäßig nicht so hoch priorisiert. Das heißt, über die Paketquellen, wenn ihr euch eine App-View wenn ihr euch eine bestimmte App im F-Droid-Client anschaut, dann soll da jetzt auch besser gekennzeichnet sein, aus welcher Quelle welche Version kommt und welche eben halt die aktuell gewählte Standard-Quelle ist. Und das kann man nun zukünftig also besser editieren und damit auch kontrollieren.
Ja, kommen wir von Android-bezogenen Sachen zu Kommandozeilentools, die aber auch von vielen grafischen Applikationen verwendet werden, nämlich YouTube DLP oder YTDLP ist der Nachfolger von YouTube Downloader oder YouTube DL und ist in der Version des Datums, dem 27. Mai, veröffentlicht worden diesen Jahres und unterstützt jetzt auch PeerTube-Livestreams. Und hatte einen Bug gefixt, der TikToks nicht mehr herunterladbar macht. Das heißt, wenn ihr YouTube DLP nutzt, dann gerne mal updaten. Ist alles in Python geschrieben, dementsprechend auch mit PyPy schnell mit Pip schnell nachzuinstallieren und zu updaten. Und genau, ich nutze es regelmäßig und durchgehend und bin immer wieder begeistert, was man denn alles da so mit hingekriegt hat oder noch hinkriegt. Also, ne, man kann damit auch natürlich an alle anderen Anbieter, ne? PeerTube ist nur einer von vielen Anbietern, YouTube und. Wie groß inzwischen da die Liste von Videos, Videostreams und Streaming-Plattformen ist, die man da nutzen kann.
Tatsächlich benutze ich YTDLP auch in unter der Haube quasi mit meinem auf meinem eigenen privaten Mumble-Server. Da habe ich ein YouTube-Client-fähigen Bot laufen, der Musik aus YouTube abspielen kann, also Videos dann quasi crawlt und wenn man den Link dahin wirft und die dann als Musikstücke abspielt. Und der ist auch abhängig von YTDLP und da ist jedes Mal schön, wenn man dann wieder eine neue Version bekommt und feststellt, ah, guck mal, Playlisten funktionieren jetzt wieder oder sonst irgendwas. Also regelmäßig geht da ja was kaputt. Und das ist immer gut zu wissen, wenn es was Neues gibt.
Ja, ich bin mal gespannt, weil YouTube ja jetzt hier die also neues Blocking betreiben möchte und man merkt das auch so ein bisschen. Es gibt ja noch so ein Frontend, das nennt sich Piped, das nutzt, also bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob es YTDLP nutzt, aber
ich meine
ja. Aber das Problem ist da, dass das Piped inzwischen immer wieder so an seine Grenzen kommt und immer wieder mal, zumindest jetzt bei mir, und ich nutze ja auch mehrere Instanzen davon, um eben nicht die YouTube Hauptseite verwenden zu müssen. Und da ist es tatsächlich so, dass es immer mal wieder zu Problemen kommt, dass eben Sachen nicht abgespielt werden können, das sowieso, aber dass inzwischen quasi so eine Art Capture gefordert wird. Und also nicht, dass ich dann ein Capture ausfüllen muss, sondern einfach nur die Info bekomme, ja, ne, bestätigen Sie, dass Sie kein automatisiertes Skript sind. Und das wird also in Zukunft noch spaßig. Also solange YTDLP noch läuft, schön nutzen. Vielleicht auch mal, also ne, für gerade Sachen, die man sonst vielleicht nicht mehr wiederbekommt, sollte sich YouTube da stärker verbarrikadieren. Also ich bereite mich da schon drauf vor und habe auch bestimmte Streaming-Plattformen, die auch eher so die kleineren YouTuberInnen unterstützen, auch selber dann, da habe ich dann auch mal einfach Geld hingelegt. Ja, weil das dann, man kann da dann auch wieder die Sachen mit YTDLP runterladen, wenn man möchte, so ungefähr, kann man das tun. Aber da ist so ein bisschen der Punkt, dass man damit ja auch die KünstlerInnen unterstützt, falls YouTube eben halt gar nicht mehr ohne, also ohne Account wird es weiterhin nutzbar sein, aber ohne, dass du irgendwie Chrome verwendest oder ne, alle Bedingungen erfüllt, die Google gerne erfüllt haben möchte, nämlich Werbung gucken, Werbung gucken, Werbung gucken.
Klassisches Wettrüsten, würde ich sagen.
Absolut.
Okay, ich habe noch drei Themen in dieser Rubrik für euch, da gehen wir jetzt auch nochmal schnell durch und zwar habe ich euch mitgebracht, wovon es nämlich auch eine CLI gibt, Typest, das ist wohl, ich würde es mal beschreiben als LaTeX auf Steroiden, das ist ein kollaborativer LaTeX-ähnlicher Writer, der momentan als Software as a Service als Beta angeboten wird, also momentan noch kostenfrei zu verwenden. Dazu gehören einige Tools, die Open Source sind, war wohl mal ein Projekt von zwei Studis aus Berlin. Und die eigene Nutzung ist mit diesen Open-Source-CLI-Tools tatsächlich auch ohne weiteres möglich. Nur der kollaborative Web-Frontend, den habe ich jetzt zumindest so spontan in deren GitHub-Repo nicht gefunden. Ist auf jeden Fall ein spannendes Tool, nicht für Studis, wenn man eben halt mal eine Markup-Sprache haben möchte, die etwas weniger komplex ist als LaTeX und dabei auch LaTeX-Funktionen bietet, die unter anderem auch zum Beispiel, um nur über bestimmte Pakete bei LaTeX zu kriegen wären, da schon standardmäßig mit drin hat. Blick lohnt sich, wurde mir von einem Werkstudenten, mit dem ich zusammengearbeitet habe, empfohlen, der da sehr, sehr spannende Dinge mitgemacht hat. Also ein Blick soll sich da definitiv lohnen, nicht nur für Studis. Pipewire 1.2 habe ich nur mitgebracht und das ist deswegen special, weil es sich mit euren Snapcast-Servern vernetzt. Und zwar gibt es seit Pipewire 1.2 ein Snapcast-Discover-Modul, das also in eurem lokalen Netzwerk oder eben halt in verbundenen Netzwerken versucht, Snapcast-Server zu finden und automatisch euch eine Senke für diese in eurem Audio-Profil erstellt, sodass ihr dann direkt über Pipewire an eure Snapcast-Server streamen könnt. Für diejenigen, die nicht wissen, was Snapcast nochmal war. Snapcast ist ein Tool, das sich darauf ausgelegt hat, oder das sich darauf spezialisiert hat, über mehrere Abspielgeräte hinweg das Abspielen von Audio zu synchronisieren. Das heißt, wenn ihr irgendwie in eurem Haus oder in eurer Wohnung gerne irgendwie über mehrere Räume hinweg von verschiedenen Abspielgeräten beispielsweise einen Haufen Raspberry Pis mit Lautsprechern, man weiß es ja nicht, die gleiche Musik abspielen wollt und die soll möglichst synchronisiert sein, sodass der Übergang zwischen den Räumen sich nicht sehr komisch anfühlt, dann ist Snapcast vielleicht das Tool eurer Wahl. Kann ich sehr empfehlen, wer sich damit nicht so gut auskennt, Snapcast ist auf GitHub zu finden. Weitere führende Links findet ihr bei uns in den Shownotes. Und noch eine Kleinigkeit, die ich mitgebracht habe, und zwar Run Zero gehört jetzt zukünftig mit zur Systemd-Familie und soll Sudo beerben tatsächlich als Tool. Es ist de facto ein Symlink auf Systemd Run, was schon heutzutage es ermöglicht, Programme oder andere Dinge mit Elevated Rights, also mit Root-Rechten auszuführen. Und ja, da hat der Herr Pöttering sich mal wieder sehr kontrovers dazu geäußert, warum man das denn gerne statt Sudo benutzen möchte. Wer darüber hinwegsehen kann und es einfach mal ausprobieren möchte, der darf das gerne mal tun. Es funktioniert mit leicht anderen Mechanismen, als Sudo es tut, aber ist durchaus ein interessantes Tool und funktioniert wohl auch schon sehr gut. De facto ist es halt, wie gesagt, ein Symlink. Run Zero soll einfach nur auch schön einzugeben sein. Ich denke mal, da fiel ja viel die Wahl auf diesen Namen.
Newsflash.
Und im Newsflash haben wir auch einen ganzen Haufen News für euch dabei. Ich fange direkt mit zwei Kleinigkeiten an. Und zwar einmal gibt es einen Link, den ich euch empfehlen möchte. Und zwar da reagiert eine Online-Bloggerin auf Beef zwischen Linux Tech Tips und Fairphone. Da wurde wohl das Fairphone 5 von Linus Tech Tips getestet und das Fazit im Video war eher so durchwachsen. Und Fairphone hat darauf tatsächlich ebenfalls mit seinem eigenen YouTube-Kanal darauf reagiert. Da hat der Mitgründer und Produktmanager Michael Ballester-Salva sich dazu geäußert, was da so an Takes von Linus waren zum Fairphone 5. Und ja, ich habe mir die Videos noch nicht komplett angeschaut. Ich habe mir allerdings den Blogbeitrag schon komplett durchgelesen und ich muss sagen, so enttäuscht, wie die Bloggerin vom der Reaktion von Fairphone war, so sehr kann ich das auch nachvollziehen. Also es war wohl nicht sehr professionell, wie auf die Kritik eingegangen wurde, obwohl ich glaube, dass Fairphone für viele der angesetzten Kritikpunkte auch gute Gründe oder Begründungen hätte. Nur meistens wurde es halt einfach entweder schlichtweg ignoriert oder mit, ich glaube, es sollte edgy wirken, mit so Gegenfragen irgendwie beantwortet und das ist halt keine Antwort. Also wenn ich darauf reagiere und ein Hersteller von einem Tool bin, von dem ich überzeugt bin, ob das jetzt nun Hardware ist oder was anderes, dann würde ich dann einfach auch auf die Fakten, die dort genannt werden, ob man sie jetzt nun als gerecht, also ob man die Kritik, die dahinter steckt, dann als gerechtfertigt betrachtet oder nicht, trotzdem irgendwie drauf eingehen. Und das wurde nur in den seltensten Fällen gemacht anscheinend. Ja, wer sich dazu mehr interessiert und das einfach mal so ein bisschen nachverfolgen möchte, dem sei dieser Blogbeitrag ans Herz gelegt.
Man muss auch einfach sagen, dass es mit Linus Tech Tips ja immer mal wieder da so Herausforderungen gibt. Also ja, klar, wenn das Fairphone-Unternehmen es da nicht auf die Kette kriegt, da ordentlich Social-Media-Arbeit zu machen oder so. Aber sagen wir mal auch so Social-Media, gerade auch in Bezug auf YouTube und das, was ich so von Linus Tech Tips auch bisher gesehen habe, meine Güte, also das ist auch bei der Steam Deck und so weiter, ne? Da ist viel Clickbait auch dabei. Und Linus, also ich habe noch nicht so ganz verstanden, ich kenne viele Leute, die sagen so, nee, Linus kennt so, schon seinen Shit. Aber das habe ich zumindest bei den Sachen, wo ich mich ein bisschen auskenne, also gerade so bei den Linux-Themen und so weiter, habe ich das eben nicht gesehen. Klar, da soll ja auch manchmal eigentlich eine witzige Challenge dabei sein und so weiter, aber nun ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber klar, wie gesagt, wenn ein Unternehmen das nicht auf die Kette kriegt, da ordentlich Pressearbeit zu machen und Öffentlichkeitsarbeit und da so überreagiert oder zumindest Einzelpersonen davon, ist dann natürlich alles nicht richtig.
Ja, es ist, glaube ich, in dem Fall tatsächlich auch einfach so, dass, also das sagt auch die BloggerIn, da eben auf auch eine verpasste Chance einfach ist, weil darauf ordentlich einzugehen und sich quasi nicht von den, sage ich jetzt mal, Clickbait-Aussagen, die dort gemacht werden, provozieren zu lassen, sondern halt sachlich wirklich darauf einzugehen und sagen, okay, das hier ist deine Aussage, haben das deshalb so und so gemacht, weil, also Beispiele wie eben halt im Vergleich eine geringere Akkulaufzeit zu anderen Geräten, im Vergleich irgendwie ein komisches Design, da wurde zum Beispiel erwähnt, warum sind SIM-Karten und SD-Karten-Slots nicht ohne das Herausnehmen des Akkus erreichbar, auch da könnte man sich überlegen, gibt es bestimmt gute Gründe für dieses Design, die sich überlegt wurden, weil das ist ja schon immer so gewesen bei Fairphones. Darauf wird halt nicht eingegangen, sondern es wird entweder übergangen oder mit halt irgendwelchen Sprüchen halt kommentiert und das ist halt nicht hilfreich. Also das hilft Fairphone halt nicht, sein Produkt zu vermarkten, sondern schädigt das Ganze sogar noch eher, weil Linus Tech Tips halt eine große Reichweite hat und die muss man schon ernst nehmen, egal was man jetzt von der Art und Weise, wie die Videos gestaltet sind, hält. Das ist eine Argumentation, der ich sehr folgen kann. Gut, zweiter Link-Tipp von mir ist ein Interview mit dem Uberspace-Gründer Jonas Pasche. Der gibt da einen Einblick in die Hosting-Philosophie von Uberspace und darüber, was das Pay-What-You-Want-Modell, das sie etabliert haben im Hosting, so einzigartig und auch besonders macht. Ist eine klare Leseempfehlung von mir, allerdings ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid, besorgt euch ein passendes Übersetzungstool oder eine andere Form von Hilfe. Das Interview ist nämlich in Englisch geführt. Wird aber von Jonas selbst auch auf dem Blog von Uberspace kurz kommentiert. Und den Kommentar mit dem darunterliegenden Deep Link zum eigentlichen Interview verlinken wir euch bei uns in den Shownotes.
Man muss auch sagen, dass sie ja nicht nur mit dem Pay-What-You-Want-Modell besonders sind, sondern auch mit der Art und Weise, was sie denn da genau anbieten. Na, also das ist ja mehr als ein Webspace und es ist weniger als ein V-Server.
Im Sinne von dieses Shared-Hosting-Prinzip, das sie da machen.
Genau, und die Art und Weise, ne, mit den ganzen Hilfetools, die sie so anbieten. Also ich habe auch nutze auch Uberspace genau für solche Sachen, wenn ich mal ganz spezielle Anforderungen habe oder so. Und das ist schon, also da füllen sie auch einfach eine Nische aus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da zum Beispiel auch noch den Aspekt mit, oder der Aspekt, den ich auch noch mitgenommen hatte bei dem Interview, war zum Beispiel, dass sie auch darauf eingehen, dass ja die Art und Weise, wie dieses Shared-Hosting bei ihnen funktioniert, auch nochmal besonders ist, weil sie versuchen eben die Hardware, die sie besitzen, das heißt die eigentlichen Bleche, die eigentlichen Server, die hinter den Instanzen sitzen, halt auch optimal auszunutzen und da auch tatsächlich sehr viel Energie reingesteckt haben, wie man das optimieren kann mit der Lastverteilung zwischen diesen Servern. Und das ist echt interessant in dem Interview auch zu lesen.
Gut, kommen wir zu unserer kleinen Unterrubrik in Newsflash, nämlich Matrix. Dort gibt es, also im Moment warten wir ja irgendwie alle auf Element X. Übrigens habe ich herausgefunden, dass Element X, also die Nachfolgeversion von Element, wo jetzt schon eifrig dran geschraubt worden ist, die letzten Jahre, kann man glaube ich schon sagen, dass die im F-Droid tatsächlich verfügbar ist, die aber bisher nur mit Servern funktioniert, also das ist so ein kleines Intermezzo als Info, die nur mit Servern funktioniert, die Sliding Sync unterstützen. Und das ist bei weitem noch nicht alle Server. Und ich glaube, es ist auch noch nicht komplett zu Ende standardisiert, aber sie probieren halt da schon auf groß aus. Und das heißt, ihr könnt matrix.org, wenn ihr da euren Account habt, könnt ihr das trotzdem damit ausprobieren und mal schauen, wie sich denn dieses neue Interface dann verhält. Weil ja viele Leute immer wieder sich darüber beschweren, dass Element ja nicht intuitiv ist. Aber diese Intuitiv-Debatte, das machen wir mal irgendwie bei einer anderen Sitzung. Also, die News, die eigentlich relevanter ist, ist nämlich, dass es einen Call for Proposals gibt. Es soll nämlich eine Matrix-Konferenz vom 19. bis zum 22. September geben, diesen Jahres. Und unter cfp.matrix.org könnt ihr eure eigenen Proposals reinwerfen. Das heißt, selber irgendwie was anbieten, denn diese 4 Tage sind das ja insgesamt, die dort umgesetzt werden, in Berlin übrigens. Da findet ein Barcamp statt am 19. Am 20. bis 21. sind die Hauptkonferenztage mit allen möglichen Themen und Vorträgen und Diskussionen. Und am 22. wird es alles ein bisschen entspannter. Da könnt ihr dann entsprechende Sprints mit Leuten umsetzen, die ihr vielleicht dort direkt kennengelernt habt. Das heißt, da wird auch der Public Sector da sein, also eben halt auch Government und also ne, also Regierungsorganisationen, Staatsorganisationen werden auch da sein. So wird zumindest angekündigt im Blogbeitrag, aber natürlich auch Unternehmen, die Element und Matrix einsetzen. Und wenn ihr da also Lust drauf habt, dann könnt ihr da einfach euch ein Ticket klicken. Ich glaube, noch nicht, aber auf jeden Fall sie haben auf jeden Fall schon mal die Ticketpreise veröffentlicht. Ein reguläres Ticket kostet da 50 Euro, ein Premium-Ticket 100 Euro und da gibt's dann auch sogar Merch dabei, wenn ihr 100 Euro nimmt. Und bei 350 Euro, das sind dann die Business-Tickets, damit man überhaupt die günstigeren Tickets damit mit organisieren und finanzieren kann. Aber wie gesagt, wenn ihr noch ein Thema habt, dann müsstet ihr euch da bis zum 26. Juni, also 2024, einmal zurückmelden, das alles unter cfp.matrix.org. Dann haben wir noch unsere Unterrubrik des Fediverse und da haben wir jetzt ein paar mehr Themen. Und zwar fangen wir direkt mal ganz leicht an, nämlich mit Bridging im Fediverse oder auch einer Definition, was denn überhaupt das Fediverse ist. Es gibt ja die Webseite fediversereport.com und dort wird sehr weitreichend definiert, was denn, also es ist ein Blog, ne, der regelmäßig Wochenbeiträge postet mit dem Neuesten aus dem Fediverse, also Softwareprojekte, Organisationen und so weiter und so fort. Und da drin wird auch Blue Sky erwähnt oder auch die Anbindung von Threads und viele andere Kompatibilitätsfragen. Und das ist jetzt schon ein bisschen älterer Eintrag, das ist nämlich jetzt die Episode 68, die im Mai veröffentlicht worden ist. Aber da war das Thema Blue Sky Bridges, wurde da aufgegriffen. Und dass es da jetzt Leute gibt, die versuchen, dieses AT-Protokoll mit dem ActivityPub-Protokoll zu koppeln und das auch schon ganz okay läuft. Ich habe das deswegen jetzt mal mit reingebracht, auch weil es ein älterer Beitrag ist, weil auch viele Universitäten und andere Organisationen inzwischen eher in Richtung Blue Sky gehen, weil sie glauben, dass da mehr Leute sind oder dass da mehr Aktivität stattfindet. Und weil teilweise auch geglaubt wird, das wäre das Fediverse. obwohl da ja auch ein eigenes Protokoll vorherrscht. Obwohl es ist nicht nur AT, sondern es gibt auch noch das Nostra oder Nostra-Protokoll. Aber gut. Es wird auf jeden Fall dazwischen gebridged. Und diese Bridge ist, soweit wir da informiert sind, tatsächlich nicht irgendwie offiziell von Blue Sky. Auch wenn sie schon angekündigt haben, dass es da Kompatibilität mit Mastodon und Co. geben soll. Diese Frage, ob denn Blue Sky zum Fediverse gehört oder nicht, ob Bridging das da ausreicht oder nicht, das kann sich dann jeder selber stellen. Aber vielleicht da noch einen Hinweis. Es gibt neben dieser Ankündigung von oder dieser Umsetzung von Blue Sky Bridges, gibt es auch inzwischen einen Bridge Finder. Auch der ist verlinkt natürlich in unseren Shownotes und auch unter fediversereport.com. Und dort kann man dann, wird dann zum Beispiel auch Matrix aufgelistet und sogar, glaube ich, XMPP. Oder, ne? So, also da muss man so ein bisschen, schauen. Ist aber auf jeden Fall eine spannende Diskussion. Und ich finde es natürlich schade, dass man nicht, dass die gerade die Unis, die theoretisch das Potenzial hätten, auch selber derartiges anzubieten. Das muss ja auch nicht super riesig sein, aber zumindest so ähnlich. Ich meine, wenn selbst der Bundesdatenschutzbeauftragte anbieten kann, dann sehe ich da nicht das Problem, dass sich die Unis da zum Beispiel zusammentun könnten, wie sie es zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgesellschaft auch tun, dass die sowas anbietet und dann immer ein paar Euro da reingeworfen werden. Das muss ja nicht gleich für alle Studis angeboten werden. Neben dem Anstieg von Blue Sky NutzerInnen gibt es aber auch eine positive Nachricht bezüglich Twitter, nämlich die NutzerInnen gehen zurück. Und zwar 48%, also das ist eine Umfrage von ungefähr 1000 Leuten, Online-Umfrage, 48% der befragten Personen verbringt genauso viel Zeit auf der Plattform wie vorher oder posten im gleichen Umfang. Also das sind dann ungefähr 44% im gleichen Umfang gepostet. Währenddessen sagen 64% sind der Ansicht, seit der Übernahme durch Elon Musk hätte Hate Speech und Desinformation zugenommen. 55% betonen aber auch, die Plattform erleichtere ihnen den Zugang zu Nachrichten und Informationen abseits des Mainstreams. Ja, das bleibt auch weiterhin ein schwieriger Punkt, aber sagen wir mal so, wenn eine Plattform, wenn da die Hälfte der NutzerInnen, die durch die Übernahme, durch eine Corporate-Übernahme durch Elon, da ihr Verhalten ändert, dann ist das schon ein immenser Einschnitt, der also meines Erachtens auch dazu führen wird, dass Twitter nicht großartig überleben wird. In Deutschland war das sowieso immer so ein Randphänomen, ja, also Twitter wurde zwar immer wieder rausgekramt, aber in Deutschland war das sowieso kein Riesending. Also da sind auf Facebook immer noch deutlich mehr Leute unterwegs, auf Instagram sowieso, umso komischer. Aber es waren halt viele Journalistinnen, also deutsche Journalistinnen auf Twitter und haben sich darüber dann informiert und dann auch darüber, nennen wir es mal, inspirieren lassen für Themensetzungen und so weiter. Also ist auf jeden Fall ganz spannend und dementsprechend ist für mich erstmal persönlich gesichert, dass das jetzt mit Twitter erstmal zu Ende ist, also in Deutschland sowieso, aber in den USA kann ich mir das ebenfalls vorstellen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so hohe Zahlen gibt, die dann tatsächlich auch so stark abweichen. Dementsprechend müssen wir im Fediverse eine schöne Alternative bieten. Und da gibt's auch eine schöne Nachricht, die ich dann auch nochmal in den Shownotes ergänzen werde. Es gibt ja FediDB, fediDB.org, glaube ich, ist es. Moment, jetzt mal kurz mal gucken. Und da gibt's eine schöne Ansicht, also die ist auch von dem, wer ist der denn nochmal? von DanceUp und DanceUp hat PixelFed gemacht, genau, PixelFed und noch viele andere Projekte wie Loops, also diese TikTok-Alternative, die kommen soll. PixelFed ist die Instagram-Alternative im Fediverse. Und da sieht man zum Beispiel, dass über die Jahre hinweg immer das Fediverse durchaus gewachsen ist. Also es gab selten mal Zeiten, wo es gesunken ist. Aber in letzter Zeit ist es besonders spannend. Also das ist also das eine ist die eine Seite ist nur der Fediverse User Growth. Also das heißt die blanke Zahl, wie viele Accounts es gibt. Aber die zweite Seite ist eigentlich viel spannender. Nämlich bleiben die Leute denn da? Also sind sie aktiv? Und da hat sich jetzt über die letzten Monate, auf jeden Fall, wenn nicht sogar das letzte Jahr, doch mal deutlich was verändert. Erstens, es gab auf Twitter jetzt nicht mehr so riesig krasse Skandale oder so, die jetzt irgendwie nochmal so ein Peak oder so ein kleines Aufbäumen oder sowas rechtfertigen würden. Aber man sieht beim Fediverse User Growth, der stetig nach oben geht, sieht man jetzt einen kleinen Tick-up von Mai auf Juni. Ja, also da sind wir inzwischen, was die NutzerInnenanzahl, bei 10 Millionen. Aber 10 Millionen tote Accounts ist halt jetzt auch nicht so, ist halt nicht so doll. Aber die sind auch nicht tot. Man kann nämlich an den Monthly Active Users, kann nämlich ganz gut erkennen, dass in den letzten beiden Monaten, wenn man die miteinander vergleicht, zum ersten Mal seit Juli letzten Jahres, tatsächlich die Monthly Active Users jetzt von Mai auf Juni gestiegen sind. Ja, wenn auch erstmal nur gering, aber es ist auf jeden Fall kein Abwärtstrend, ne? Also, dass die Leute sich einfach einen Account machen und den dann liegen lassen, es gefällt mir ja doch nicht und dann wieder gehen. Das ist jetzt gerade im Moment nicht der Fall. Wir gucken uns das mal an, wie das sich so in Zukunft entwickeln wird. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass es da jetzt auch in der Ansammlung von NutzerInnen und in dieser Statistik da eine positive Entwicklung gibt. Solltet ihr nochmal Leute dafür begeistern, also fürs Fediverse begeistern wollen, dann macht das, weil es könnte, wie gesagt, damit schon der Anfang von einem erneuten Wachstum des Fediverse könnte davon ausgehen. Ist natürlich jetzt erstmal Spekulation, aber es ist schön, sowas mal zwischendurch zu sehen, dass es nicht die ganze Zeit bei den Monthly Active Users runtergeht. Wir werden es uns dann nochmal längerfristig in ein paar Folgen nochmal anschauen.
Übrigens auch noch ein spannendes Feature von FediDB ist auch, dass man sich die Statistiken der eigenen Instanz oder einer beliebigen Instanz ansehen kann, was ich cool finde. Was ich auch noch sagen wollte als Ergänzung zu Twitter bzw. zu X, was du erwähnt hattest, seit der Übernahme durch Elon Musk. Eine andere Branche, die sich bisher schwer mit dem Abschied tut, ist leider die IT-Branche. Das habe ich festgestellt, also zumindest unter meinen KollegInnen und auch eben halt bei Peers, die ich über verschiedene Meetups und so weiter getroffen habe. Deutsche ITler und IT-BeraterInnen sind tatsächlich immer noch sehr aktiv auf dieser Plattform unterwegs und sind auch irgendwie nicht so richtig wechselwillig. Es gibt ein paar Einzelne, die ich schon überzeugen konnte, sich zumindest mal was anderes anzuschauen. Ein, zwei haben mich dann auch nochmal angesprochen, gefragt, so hey, kennst du denn eine Instanz, die irgendwie halbwegs geeignet ist? Und wie so oft ist die Antwort ja gewesen, it depends. Was willst du denn genau? Beziehungsweise was erwartest du von einer Instanz? Ich muss sagen, da bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen enttäuscht, ähnlich wie es ja auch mit den Unis so ist. Die Leute gehen dann eher auf Blue Sky und sind dann da unterwegs, aber es gibt irgendwie sehr wenige, die das echte Fediverse nehmen, obwohl eigentlich ja vor allen Dingen in dieser Branche das nötige technische Verständnis eigentlich da sein sollte, um zu verstehen, was sinnvoll ist und was nicht. Aber nun ja, manchmal sind die Leute trotzdem einfach nur TrendmitläuferInnen, was schade ist.
Genau. Es gibt übrigens auch noch eine andere unschöne Nachricht, nämlich bezüglich Lemmy, der Reddit-Alternative im Fediverse. Und zwar ist es so, dass die deutsche Lemmy-Instanz Fedit.de, und ich habe das in der letzten Zeit auch immer wieder beobachtet, weil ich ja per SS-Feed hier entsprechend, mindestens einem halben Jahr, ich glaube noch länger, keine Reddit-Posts mehr abonniere, damit wir hier unsere Themen zusammenkriegen, abonnieren wir natürlich viele, viele Webseiten, also von irgendwie News-Seiten wie GNU/Linux.ch oder Gaming on Linux oder alles Mögliche. Aber manchmal ist es auch ganz gut, bestimmte Themen, die dann hochdiskutiert werden, dass man die sich quasi auch von Reddit abholt. Und so haben wir das die letzten paar Jahre auch gemacht. Also, ne, konnte man dann per RSS-Feed abonnieren, alles cool. Aber Reddit hat halt vor 2 Jahren oder so angekündigt, dass sie diese API-Grenze einbauen und so weiter und sich immer stärker verbarrikadieren, auch mehr Werbung schalten und so. Und dementsprechend wollten wir sowieso davon weg. Und seitdem es aber Lemmy gibt, ist das eine super Alternative dazu. Und es haben sich ja auch sehr diverse Sub-Lemmys, ja, beziehungsweise Communities heißen sie ja, also anstatt Subreddits, haben sich da gebildet. Und da war Faddit.de tatsächlich eine ganz gute Instanz, wenn es dann um eine deutsche Diskussion zu bestimmten Open-Source-Themen, aber auch anderen Sachen ging. Und die ist jetzt seit mehreren Wochen tatsächlich, habe ich gemerkt, dass der RSS-Feed nicht mehr ordentlich funktioniert. Und wenn ich da auf Faddit.de gegangen bin, dann entsprechend Faddit auch nicht mehr erreichbar war. Dementsprechend gibt es jetzt die Idee, eine neue deutsche Lemmy-Instanz zu schaffen, weil ansonsten gibt es nur noch Faddit.nl und so richtig explizit deutsche Instanzen, deutschsprachige Instanzen natürlich, gibt es bisher noch nicht. Aber es haben sich einige Leute zusammengetan und zwar unter anderem auch aus der Fediverse Foundation, da komme ich gleich nochmal zu. Da soll jetzt erstmal darüber entschieden werden, inwieweit, also aus der Community soll da Feedback eingeholt werden, inwieweit denn tatsächlich, welcher neue Name denn für diese Instanz dann geschaffen werden soll. Da gibt es die Auswahl zwischen Faddit.org, DACH, also für Dach, also für Deutsch, Austria, also Österreich und die Schweiz und dann .online, .city, wie auch immer oder lemminge.eu. Zugegebenermaßen alles nicht so meine Namensgebung, aber sollen die mal machen und Faddit.org ist ja auch erstmal in Ordnung. Und dementsprechend gibt es da die Anfrage, ja. Also gibt es da den Einleitungstext aus dieser Umfrage, die am 18.06., also 2 Tagen, geschlossen wird. Hallo liebe Zuhausis von Faddit.de. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, haben sich Leute in einer Gruppe zusammengefunden und mal geschaut, wie es mit uns weitergehen kann. Die gegenwärtige Situation ist leider mehr als unbefriedigend. In diesem Matrix-Chat, der da auch referenziert wird, haben wir uns organisiert und verschiedene Optionen besprochen. Unter anderem haben wir Kontakt zur Fediverse Foundation aufgenommen. Sie wäre bereit, uns dauerhaft eine eigene Lemmy-Instanz zu stellen und den Betrieb zu gewährleisten. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein neuer Name, da wir Faddit.de leider nicht mitnehmen können. Es wurde schon eine Vorauswahl getroffen, über die wir gemeinsam abstimmen wollten. Nach einer Woche wird das Ergebnis ausgewertet und über das weitere Vorgehen mit der Fediverse Foundation gesprochen. So, vielleicht für die Fediverse Foundation, wer von der noch nie gehört hat, die sitzt in Wien und betreibt zum Beispiel Instanzen wie wien.rocks, fedi.at und tyrol.social und dementsprechend eine österreichische Foundation. Und sie betreiben auch social.fairform.community. was natürlich auch sehr schön ist. Die betreiben noch ein paar andere Services, aber das sind ja zumindest erstmal deren Instanzen. Die Foundation fragt übrigens im Moment auch Spenden an. Also die haben jetzt ungefähr 20% der Kosten wieder reingeholt von dem, was sie jetzt im Moment für 2024 benötigen. Ja, 2024 läuft ja gerade und dementsprechend brauchen sie auf jeden Fall noch mal ein bisschen brauchen sie da noch mal ein bisschen Hilfe in Form von Spenden oder einer Mitgliedschaft der Foundation, damit man das auf mehrere Schultern verteilen kann. Ne? Dann muss man die Mitglieder weniger schröpfen. Genau, das dazu. Also da gibt es auf jeden Fall im Moment viel Bewegung. Wir verlinken auch den Matrix-Raum, in der das debattiert worden ist. Wir verlinken auch die Status-Webseite der Fediverse Foundation, wo man noch weitere Instanzen und Services sehen kann. Die haben nämlich nicht nur Mastodon und Lemmy und andere Instanzen, sondern die haben auch noch einen Dienst, der Fetching betreibt, also der quasi noch Posts nachholt. Ja, also wenn ihr auf eurer Mastodon-Instanz unterwegs seid, da werden ja auch nur die Beiträge erstmal geteilt, die geteilt werden müssen. Und da gibt es dann einen separaten Service, der von der Fediverse Foundation betrieben wird, zumindest für deren Instanzen, um diese dann nachzuholen, ne, damit ihr ein vollständiges Profil angezeigt bekommt oder vollständige Bilder und so. Genau, das ist die Idee. Ja, das erstmal dazu. Ich bin erstmal froh, dass es überhaupt diese Fediverse Foundation gibt und hoffe, dass es auf jeden Fall vorangeht. Und wie gesagt, alle Links findet ihr in den Shownotes, so dass ihr da, wenn ihr ein bisschen Geld über habt, das auch gerne mal den Österreichern zukommen lassen könnt, weil das dient am Ende dann allen.
Was auch auch ein wichtiger Punkt ist, den Sie ja auch in Ihrem Posting erwähnen, ist natürlich, erzählt weiter, dass es das Fediverse gibt und holt Leute dazu. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist mit dem Fediverse Share Button, über den wir gestolpert sind. Den kann man sich einbauen in bekannte Blog Software und auch andere Websites. Der Code dafür ist Open Source Und da kann ich mich nur anschließen. Nutzt diese Möglichkeit, denn dort über diesen Button können BesucherInnen eurer Webseiten einfach ihre Instanz-URL eintragen und dann direkt über ihre eigene Instanz die Webseite zum Beispiel, auf der sie sich dann gerade befinden, oder den Blogbeitrag direkt weiterverteilen und somit dann zur Bekanntheit eurer Inhalte im Fediverse beitragen.
Der Ursprung dieses Fediverse-Share-Buttons oder der Blogbeitrag dazu, der kommt von Stefan Bohacek, und der hat in der Vergangenheit auch solche Sachen gemacht wie Fedivision, glaube ich. Nee, Fedivision nicht, sondern der hatte Analysen gemacht über Sharing. Also er hat so mehrere Accounts, die er mit Kunstthematiken immer füttert, und hat die mal ausgewertet. Wer folgt denn wem, und so Netzwerkanalysen gemacht. Die hatten wir auch schon mal in der Linux Lounge. Da könnt ihr einfach mal in einer der vergangenen Folgen, ist gar nicht mal so lange her, mal reinhören. Da haben wir darüber gesprochen. Gut, wenn ihr quasi nicht zur Matrix-Konferenz im September gehen wollt, dann geht vielleicht im September zum Fediforum. Das ist eine digitale Unconference zum Thema Fediverse. Englischsprachig hauptsächlich, und man muss dort auch ein Ticket bezahlen. Man kann ein nahezu kostenloses Ticket von $2 kaufen. Ja, und dann kriegt man dann Zugriff auf die entsprechenden Chats und andere Sachen. Oder man kann auch ganz normale Tickets kaufen. Warum sollte man das tun? Naja, also diese Unconference wird halt, also findet halt regelmäßig statt. Es gibt auch eine entsprechende, also geht halt auch um gerade aktuelle Debatten innerhalb des Fediverse, und sich daran zu beteiligen, egal ob jetzt als Maintainer oder einfach nur als Mitglied oder als sich da selbst zuzuordnende Person. Das macht sicherlich Sinn, da in einzelne, vielleicht auch internationale Debatten einzusteigen. Anstatt jetzt quasi sich nur, weiß ich nicht, auf Fedit.de oder in Zukunft auf Fedit.org oder sowas zu konzentrieren.
Übrigens spannend für die Leute, die es nicht wissen, so wie ich, und auch finde ich sehr gut gemacht von den Fediforum-Leuten. Wer nicht weiß, was eine Unconference im Verhältnis zu einer Conference ist, der findet die Antwort in einem Deep Link direkt auf der Seite, die wir euch in den Shownotes verlinken werden.
Und die Unconference findet auch im September statt, vom 12. bis zum 14. Das heißt, selbst wenn ihr also 12. bis zum 14. September diesen Jahres, das heißt, wenn ihr erst bei der Unconference das Fediforum sein wollt und dann bei der Matrix Conference, das könnt ihr beides auch parallel machen, das geht. Ja, genau. Das und wie gesagt, die ist jetzt schon mal ein paar Mal hat sie stattgefunden, und es gibt auch einen PeerTube und einen YouTube-Account, wo auch bestimmte Aufzeichnungen zu finden sind von den vergangenen. Wie gesagt, sie ist virtuell, digital, das heißt, ihr müsst euch nicht auf lange Wege machen. Und ein letzter Punkt, kurz ein kleines Projekt vorzustellen, nämlich Hamambe. Das ist ein Softwareprojekt, in dem das quasi die Clubhouse-Funktion ins Fediverse holt. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal von einem ähnlichen Projekt gesprochen, das nannte sich Audon. Und genau richtig, das ist nämlich ein Audon-Fork. Audon ist nämlich archiviert worden als Projekt, ja, das wird nicht mehr weitergeführt. Und Hamabe versucht jetzt quasi diese Clubhouse-Funktion anhand von eurem Fediverse-Handle und so weiter mit umzusetzen, so dass ihr damit Videokonferenzen und Audiokonferenzen primär umsetzen könnt. Also kann man gerne mal ausprobieren, und mich würde natürlich auch mal interessieren, also ich habe es bei Audon damals auch ausprobiert, und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber interessant wäre natürlich, ist das für euch überhaupt interessant? Es wird ja laut immer gescherzt, so, naja, Clubhouse, die Zeit von Clubhouse ist halt lange, lange vorbei, ja, gibt es ja immer so die Friedhofssteine, ja, hier die, wo Clubhouse draufsteht, ne, 2020 bis 2020, und naja, also da wäre natürlich mal spannend, ob das für euch überhaupt ein Service ist, den ihr nutzen wollen würdet. Das könnt ihr uns natürlich übers Fediverse mitteilen, an unserem Fediverse-Account von The Radio CC oder auch Kommentar at The Radio CC per E-Mail.
Zockerecke.
Und in die Zockerecke nehme ich euch mit This Month in Valorant, und da gebe ich euch nur einen kurzen Überblick darüber, was in der letzten Zeit so alles gebaut wurde. Und zwar gab es einmal Updates für die ganzen Übersetzungen. Es gibt einen neuen Dungeon. Als Zwergenmine wurde dieser designt. Es gibt neue Icons, sowohl für die Skills im Umgang mit dem Kriegshammer, wie auch Icons für die Buffs, also für Debuffs und Buffs. Des Weiteren gibt es neue Recipes, die unter anderem auch in verschiedene Sprachen jetzt übersetzt wurden ordentlich. Das heißt, für viele Sprachen sind jetzt auch schon Übersetzungen für die unterschiedlichen Rezepte da. Man kann Server-Player-Stats nun sich besser in der UI anschauen. Und des Weiteren gibt es neue Möbel für die Wüstenvolk-Städte. Und einen neuen Look für die Kultisten-Dungeons, die ja die High-Level-Dungeons in Valorant sind. Also wieder vieles Neues zu entdecken und zu sehen. Da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick auf einen frischen Valorant-Server. Dann eine kurze, traurige Geschichte für einen Indie-Developer, und zwar für den Developer von Mountain Core. Vorher bekannt war das Spiel unter King Under the Mountain. Da ist tatsächlich Mountain Core deshalb entstanden, weil ein Finanzier mit hinzugekommen ist und den Developer bis vor einiger Zeit noch dabei unterstützte, das Projekt fortzuführen. Dieser ist jetzt leider abgesprungen, da das Spiel wohl laut Aussage zu hohe Konkurrenz hat und dementsprechend sich nicht da eine zu große Sorge war, es würde sich nicht durchsetzen. Mountain Core wurde nie veröffentlicht und wird es wahrscheinlich auch dementsprechend nicht. Da hat sich der Entwickler des Spiels bereits zurückgezogen. Allerdings nicht ohne ein Geschenk für die Community zu hinterlassen, und zwar das ursprüngliche Spiel King Under the Mountain ist jetzt Open Source, und da verlinken wir euch den Gaming on Linux Artikel dazu, zu weiteren Details, zu wie es dazu kam, was King Under the Mountain eigentlich genau ist und wo sich der Source Code befindet. Und noch eine kurze Erwähnung von einem weiteren meiner Lieblingsspiele, und zwar von MyTest. Da gibt es ja nach wie vor das Spiel Voxel Library, vorher als Mein Clone 2 bekannt. Und da gab es jetzt eine neue Version 0.87, womit sie jetzt nun beginnen, wie angekündigt, sich vom Minecraft-Klon zu entfernen. Also neuer Name, neues Glück. Da gibt es einige Neuerungen, welche eben halt das MyTest-Blöckchenspiel von Minecraft abheben sollen. Unter anderem wurden dort zum Beispiel zum Verwechseln ähnliche Mobs, die auch zum Verwechseln gleiche Namen trugen, nun durch andere ersetzt, und es wurden auch neue Animationen hinzugefügt, um das Spiel ein bisschen zu distinguieren. Wer da also mal neugierig ist, was sich da noch so geändert hat, dem sei der verlinkte Beitrag von Gaming on Linux ans Herz gelegt und natürlich auch ein Blick in Voxel Library selbst, das MyTest-Spiel der Wahl, wenn man Minecraft mag.
Heißt das jetzt, also die Abweichungen sind so groß, dass man vielleicht in Zukunft Leuten gar nicht mehr so, hey, das ist jetzt die Alternative zu Minecraft, und dass das quasi nicht mehr empfehlenswert ist. Ne? Geht ja immer so ein bisschen um die Perspektive, dass Leute von Minecraft kommend erwarten können, dass Mineclone bzw. Voxel Libre genauso funktioniert größtenteils. Gibt es einen Grund, warum das jetzt so sich abheben soll?
Also es gibt da zweierlei. Also es ist mehr, so habe ich das bisher verstanden, der Fokus darauf, dass man sich ein bisschen von den Assets und so weiter und auch von den grundlegenden Benennungen und so weiter entfernen möchte, einfach um nicht mehr zu nah dran zu sein an Minecraft, weil da wohl irgendwo Gerüchte gab, dass da vielleicht mal irgendwie vielleicht ein großes Unternehmen, das Minecraft besitzt, daherkommt und sagt so, warum kopiert er eigentlich unser Spiel? Kriegen wir dafür vielleicht mal Geld hier? Das ist hier geistiges Eigentum, bla bla. Solche Geschichten. Und ja, also ich glaube, dass sie sich vom eigentlichen Spielprinzip aber nicht entfernen werden. Ich meine, MyTest ist ja selber auch als Engine angetreten, die ja halt auch eine Voxel-Engine hat und dementsprechend da auch, man kann sich ja von dem Spielprinzip von Minecraft da also nicht zu weit entfernen, aber ich denke, dass man einfach zukünftig nicht weiter versuchen wird, Inhalte nachzubauen, die in Minecraft vorhanden sind, sondern man wird sich da versuchen, kreativ auf einen eigenen Pfad zu begeben.
Ja, das hört sich da erstmal gut an. Den Grund kann ich sehr gut nachvollziehen, weil Microsoft in der letzten Zeit unglaublich viele, also Microsoft geht's ja, ne? Wie heißt das nochmal? Wie heißt das Entwicklerstudio dahinter nochmal?
Mojang.
Mojang, genau, ja. Genau. Und die haben, Microsoft hat in letzter Zeit so viele, auch große, ne, Activision, Blizzard und so weiter, so viele große Publisher und Entwicklerstudios aufgekauft und die dann teilweise auch geschlossen oder zumindest geschröpft, ja. um eben das Copyright davon gleich mitzunehmen. Ja, spannend. Ist aber schön, dass es ja weiterhin Voxel Libre als Alternative gibt, wenn man sich da nicht in die Minecraft-Welt hineinstürzen möchte. Kommen wir zu den sehr, sehr kurzen Steam Deck News. Wir haben eigentlich auch eher was nicht nur mit der Steam Deck zu tun hat, nämlich, dass wir inzwischen bei über 2% Linux-User-Share auf Steam sind. Aber man muss ganz ehrlich sagen, größtenteils liegt das daran, dass es die Steam Deck gibt. Also das heißt, die Steam Deck scheint auch weiterhin ein Renner, obwohl ja alle sie immer totgesagt haben. Mhm. So, ja, es hat es zu langsam und alles nicht hübsch genug und keine Ahnung. Also immer, ne, und das hält, also, ne, es ist wirklich, muss sagen, Valve hat sich da wirklich einen guten Kopf gemacht und hat das Ding einfach durchgezogen. Ne? Also ich glaube, was war das MSI Claw? Also es ist eine Alternative zur Steam Deck. Die haben inzwischen die zweite Version draußen und haben dann gemerkt, die andere Version hatte einen besseren Bild, hatte schon damals einen besseren Bildschirm als die Steam Deck. Ja, und dann sagten halt so hier The Linux Gamer, Gardner Bryant oder andere YouTuber, so sagt man so, ganz ehrlich, Leute, ein besseres Display braucht ihr auf die Entfernung einfach nicht. Ja, so. Und das bessere Display kam dann ja in der Steam Deck-Version ja dann trotzdem, nämlich als OLED. Und die Version habe ich ja. Und da muss ich sagen, es ist auch einfach geil. Ja, das hat sich zum Beispiel gelohnt.
Das glaube ich sofort,
Aber die Auflösung ist dieselbe geblieben. Tatsächlich ist es akkutechnisch effizienter, also die OLED-Version ist effizienter. Und tatsächlich teilweise will Lenovo jetzt auch mit einer nächsten Legion Go schon anfangen. Also ich verstehe nicht so ganz, jetzt macht man so ein bisschen diese Aeon Neo-Geschichte. Das heißt, man gibt quasi jeden Monat eine neue Konsole raus, damit die Leute immer das Gefühl haben, dass sie noch nicht das Aktuellste haben. Und das ist bei der Steam Deck glücklicherweise nicht der Fall. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass Steam Valve kein Manufacturer ist, sondern, naja, die haben das halt angeleitet, ausprobiert und so. Und dass sie nicht hauptsächlich quasi mit irgendwie dem Verkauf von Steam Decks ihre Kohle machen. Obwohl die, glaube ich, ganz gut Geld gemacht haben. Denn wir sind nämlich jetzt, wie gesagt, bei zwei, also wir sind der richtige Nummernsprung ist ziemlich groß von März auf Mai jetzt. Und zwar sind wir von unter 2,0 jetzt auf 2,32% gesprungen, was ziemlich krass ist. Und das liegt unter anderem an SteamOS Holo, also der Steam, der Distro, die auf der Steam Deck läuft. Direkt dahinter, Moment, leider nicht hier sortiert in Reihenfolge, direkt dahinter, aber eben halt nicht mit 45%, so wie SteamOS Holo, sondern nur mit 4%. Nee. Ja, doch, mit 4%. Das ist der höchste 4% einmal Ubuntu und einmal Linux Mint. Ja, so. Und das war's. Dahinter kommt eigentlich, 6% haben wir noch. 6% ist Free Desktop SDK. Ach so, Flatpak, genau. Also Flatpak wird auch noch viel installiert, aber das ist natürlich keine Distro. Und darauf, erst SteamOS, dann Arch Linux, dann die Flatpak-Version, ja, also alle anderen Distros, die halt das ganze Ding über Flatpak nutzen, dann Ubuntu und dann Linux Mint. So ist die Reihenfolge. Aber wenn natürlich die Hälfte schon SteamOS Holo ausmacht, dann ist also die Hälfte davon auf jeden Fall die Steam Deck, was super cool ist, trotz alledem. Und es funktioniert ja auch immer besser. Und tatsächlich sind wir im Moment, es gibt so eine schöne Regressionslinie, die Liam von Gaming on Linux da durchgezogen hat. Und wir sind in den letzten Monaten oder sogar das letzte halbe Jahr fast immer über dieser Regressionslinie gewesen. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Ja, das gilt nicht für alle Monate. Also da gab es auch mal tiefe Täler. Seit 2018 ist das jetzt hier angezählt. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Also, große Freude und bedeutet auch, dass man merkt das auch, dass einfach viele SpieleentwicklerInnen da jetzt sagen, wir kündigen auch gleichzeitig Steam Deck Compatibility an. Und das ist natürlich fantastisch.
Da kann ich noch einen kurzen Erwähnung zu machen. Das ist mir letztens untergekommen. Ich muss mal schauen, ob ich den Beitrag noch mal finde. Und zwar war das so, dass es da allerdings auch Probleme gibt. Da hat sich, glaube ich, auch Liam Dowie heißt es, glaube ich, spricht man das aus, der Autor von Gaming on Linux hat sich dann nämlich mal echauffiert und hat gesagt, ey, liebe SpieleentwicklerInnen, wenn ihr eure Assets hochladet, wenn ihr euer Game hochladet auf Steam, auf die SteamDB, dann achtet doch bitte darauf, dass ihr eure Artefakte richtig taggt, denn ganz häufig wird der Tag Steam Deck mit an die Artefakte gelegt und das ist tatsächlich nicht das, was man erwarten würde, nämlich es gibt nämlich noch den Tag Linux und der Tag Linux sorgt dafür, dass es tatsächlich alle Linux-basierten Distributionen auch per Steam angeboten bekommen. wenn man Steam Deck nimmt, kriegt nur die Steam Deck das angeboten. Das ist ein ausschließender Tag. Das heißt, andere Linux-Distributionen bekommen es nicht. Das sehr ärgerlich ist, weil Proton natürlich es auch ermöglicht, ohne weiteres unter Linux laufen zu lassen. Es wird dann aber schlicht und ergreifend nicht angeboten. Und obwohl es dann vielleicht sogar eine native Version gibt, weil Steam Deck ist ja auch nur Linux. Da kann man nicht gleich noch schauen, ob ich das noch schnell in die Shownotes reinwerfe.
Und da geht's ja auch darum, das heißt, man müsste es manuell, glaube ich, jedes Mal dann auch ergänzen, also auch von Nutzerseite aus, weil soweit ich mich richtig erinnere, kannst du ja auch das überschreiben. Ne?
Ja,
also,
ja, du kannst das überschreiben.
Bis unter Linux Mint oder so und sagst dann hier, ja, ich weiß, das ist ein nur Steam Deck Game, aber wenn es auf der Steam Deck läuft, läuft es auf meinem Rechner auch, ne? Auf meinem Linux-System. Genau. Ja, ansonsten bin ich aber trotzdem immer noch beeindruckt davon, wie wenig man eigentlich von der Steam Deck sonst. Also ich meine, wir beschäftigen uns da jetzt natürlich mit. Erstens, weil wir sie haben, weil wir sie toll finden, weil es halt Linux hat und schon was Besonderes ist. Aber man muss auch sagen, es ist schon, ich höre da selten was von außerhalb. Hm. Also kaum jemand, also klar gibt's da mal bei The Verge oder irgendwelchen anderen großen, wird das mal so ein bisschen erzählt, aber die meisten. Jetzt, also in meinem Umfeld wissen teilweise nicht, also ohne dass ich jetzt quasi denen das einfach mal in die Hand gedrückt habe, wissen von der Steam Deck nicht. Ja, also es gibt jetzt hier nicht die große Öffentlichkeitsoffensive. Naja, wir warten mal ab. Gut, damit wären wir mit der Zockerecke soweit durch.
Kommando der Woche.
Da bringe ich jetzt mal zwei Kommandos mit, frecherweise, weil sie im Endeffekt dieselbe Funktion erfüllen und für mich sehr einfach bedienbar waren. Ich musste nämlich vor kurzem von TinyTinySS, meinem Feedreader, den ich jetzt, seit über 5 Jahren, wenn nicht sogar länger, vielleicht sogar 7 Jahre am Laufen hatte, musste ich jetzt mal wechseln. Erstens, weil die Software auch irgendwann mal, ja, sie einfach nicht mehr so effizient funktioniert. Zweitens, der Maintainer komplett auf Docker umgestiegen ist und auch mein Hoster dann irgendwann gesagt hat, hey, du drückst hier ordentlich die Ressourcen raus, das ist, also, ne, da leiden dann alle anderen auf dem Server drunter, und ich hatte auch immer die Erfahrung gemacht, dass es einfach nicht so performant ist, ja, so, und das heißt, für mich gab es eine lange Zeit aber keine Alternative, weil es Filter in TinyTinySS gab und so weiter. Jetzt habe ich also Folgendes gemacht. Ich bin halt zu FreshRSS gewechselt, dazu gleich mehr. Und musste aber, bevor ich dann, damit ich quasi meine ganzen Sachen, die ich getaggt hatte und so, in TinyTinySS, damit ich die nicht verliere, weiß, da gibt es inzwischen eine Extension, die auch diese Übertragung irgendwie umsetzen soll. Aber damit das, weil TinyTinySS viele Sachen archived oder cached auf der Instanz selber, habe ich gesagt, okay, ich will zumindest, ohne dass ich jetzt großartig Aufwand mache, egal ob ich da jetzt nochmal reingucke oder nicht, aber ich möchte alle Beiträge, die TinyTinySS quasi getaggt hat und vorhanden hat, die speichere ich mir jetzt als Archive nochmal ab und habe mir also Feed Archiver und Podcast Archiver geholt und habe viele Podcasts gefunden, wo ich einfach die Episoden gerne behalten wollen würde. Das heißt, auch Podcasts, die zu Ende sind, die aber noch glücklicherweise im Netz zu finden sind, die halt noch als Leichen, quasi Karteileichen da drin zu finden waren. Und da habe ich also mit Feed Archiver Feeds, also Beiträge, die ich getaggt hatte, einmal archiviert und mit Podcast Archiver die entsprechenden Podcast-Dateien runtergeladen und die waren dann auch sortiert und entsprechend umbenannt. Da konnte ich dann sehr gut mit arbeiten. Das ist also meine Empfehlung, sind alles beides Python-Programme, dementsprechend auch mit Pip schnell zu installieren, schnell auszuführen. Und ja, vielleicht ist das ja für euch auch eine Variante, um entweder von TinyTinySS auf FreshRSS umzusteigen oder auch Podcasts mal zu archivieren, die euch sehr ans Herz gewachsen sind. Und da kenne ich tatsächlich ein paar von. Teilweise auch Podcasts, die leider dann gewechselt sind zu Spotify und dann dadurch nicht mehr erreichbar waren. Gut, Tipp. Dann erzähl ich noch. Achso, sorry.
Entschuldigung, ich dachte, du warst schon fertig.
Ja, fast. passt aber in die Tipps und Tricks auch ganz gut. Nämlich noch die Sache mit FreshRSS. Ich kann jetzt als Retrospektive FreshRSS auch sehr empfehlen. Es ist unglaublich performant, also ich war sehr überrascht. Also das Interface, das fluppt einfach so schnell sogar, dass es eigentlich keinen wirklichen Sinn macht, das als App oder sowas zu haben. Es gibt auch keine FreshRSS App oder sowas für Smartphone. Aber das Webinterface ist okay nutzbar. Also es ist jetzt nicht super ideal, aber es ist sehr fix für dadurch, dass ich irgendwie eine komplette Instanz habe. Ich kann relativ viele Sachen einstellen. es ist für mich ergonomisch von der Handhabung her eine immense Anpassung meines Erachtens, weil erstens gibt es zum Beispiel keine verschachtelten Labels oder Kategorien, die man setzen kann, sondern es gibt quasi immer nur Hauptkategorien, was okay ist, ich komme damit klar. Und viele Sachen, über an die man sich so ein bisschen gewöhnt hat von der Usability her, wo denn Einstellungen sind, wie Einstellungen aufgeteilt sind und so weiter. Das ist halt erstmal eine immense Umgewöhnung, aber ich bin tatsächlich doch sehr zufrieden damit, wie ich, also dass ich jetzt auf FreshSS gewechselt bin, es validiert auch die Feeds ganz gut und gibt an einigen Stellen nochmal Hilfestellung. Ich kann bei der Migration habe ich einfach die OPML-Datei, also wo die gesammelten Feeds drin sind, ist auch ein Standard, ist glaube ich als XML, kann ich das Ding exportieren und konnte es dann genauso importieren. Das hat gut funktioniert und er hat auch die Labels entsprechend übernommen, also die Kategorien. Das Einzige, was man noch berücksichtigen muss, dass Labels und Kategorien dasselbe ist. Also tatsächlich in der Software selber liegt das wohl in derselben Tabelle. Das heißt, ich hatte halt vorher ein Label, ja, was ich an einzelne Feeds dran machen, an einzelne Posts dran machen konnte. Das nannte sich Open Source. Und die Kategorie, wo ich eine Sammlung an Feeds hatte, die hieß auch Open Source. So, und somit musste ich die aber anpassen, weil dann FreshSS sagte, ja, aber du kannst jetzt, es gibt also Feeds und Labels und Kategorien sind dasselbe. Und es gab aber keine Error-Nachricht oder sowas, sondern ich musste das dann selber herausfinden, indem ich auch zwischendurch mal in die Datenbank reingeguckt habe, warum ich jetzt dieses Label nicht Open Source benennen kann und solche Geschichten. Ansonsten kann man genauso auch aggregiert Informationen rausgeben. Also man kann sie als HTML-Webseite rausgeben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Label habt, also jetzt hier für die Sendung zum Beispiel, habe ich das Label Open Source und dann gehe ich in meinen Open Source und Linux Subkategorie mit den ganzen Feeds drin und dann tagge ich die Sachen, die für uns für die Sendung interessant sind. Und diese Sachen werden halt unter dem Label Open Source gesetzt und dann kann ich sagen, exportiere mir das bitte als RSS-Feed für hier Chris und Michael oder eben auch als HTML-Webseite, falls Leute jetzt keinen RSS-Feed brauchen, sondern einfach nur da mal reingucken wollen, was so gerade läuft. Das ist beides möglich. Es muss daran aber dann ein API-Token dran gesetzt werden. Und was noch wichtig ist, was ich jetzt vor kurzem ausprobiert habe, es gibt zwei API-Standards, die verwendet werden insgesamt für die Software, nämlich entweder die Fiverr-API, das heißt, es sollte kompatibel mit den gängigen RSS-Feed-Apps sein oder Reader-Apps, die ihr so nutzt, die Fiverr-API implementiert haben, oder eben auch dem Google Reader. Also die Google Reader-API ist auch eben mit drin. Das heißt, ihr könnt quasi fast beliebig eure Reader-App benutzen mit TinyTiny mit FreshRSS, wenn ihr denn nicht irgendwie was anderes nutzt. Also oder wenn ihr dann nicht direkt über den Browser tatsächlich FreshRSS dann auch auf dem Handy benutzen wollt, weil es gibt dann auch unten einfach so Pfeiltasten, womit ihr dann in den nächsten Bereich reingeht. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, auch fürs, also ich benutze es jetzt erstmal über meinen Browser auf dem Handy. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und noch eine kleine Nachricht noch neben diesen ganzen technischen Kram bezüglich RSS. Ne? Ich habe auch wieder eine neue Liebe für RSS entwickelt diesbezüglich. Aber was ganz anderes, was die letzte Sendung nochmal thematisiert. Wir haben in der letzten Sendung über MicroOS und Aeon gesprochen. Eine Distro von OpenSUSE, die speziell, die eine immutable Distro ist und dementsprechend keine Veränderung am Root-System ermöglicht, zumindest nicht während der Runtime, abgesehen von irgendwie etc. und die Sachen, die auch editierbar sein sollen. Und zudem dann halt super stabil ist. Und ich habe es tatsächlich jetzt auch auf meinen neuen Rechner installiert und habe auch meine Daten übertragen und so weiter und bin überraschend zufrieden damit bisher. Also es ist irgendwie so ein Peace of Mind, dass ich jetzt einfach so ein System habe, was sich mitten in der Nacht selber updatet und erst wenn ich es reboote, dann diese ganzen Sachen also quasi schon eingespielt hat und dann ganz normal bootet, als hätte es gar kein Update gegeben, so ungefähr. Also nicht so wie bei Microsoft, wo beim Reboot noch irgendwie was implementiert werden muss. Das ist bei MicroOS nicht der Fall, weil eben zwei Images vorgehalten werden. Und ich kann euch MicroOS, auch wenn es immer noch als Release Candidate angegeben ist, tatsächlich echt empfehlen. Und ich bin sehr dabei, jetzt in Zukunft wahrscheinlich das für mein Network Accessible Storage zu nutzen, weil ich jetzt vor kurzem mit dem Ubuntu, was ich da drauf laufen habe, tatsächlich das Problem hatte, dass Cups wegen einem automatischen Update nicht mehr ordentlich funktionierte. So. Und mein NAS zwischendurch mal neu zu starten und so weiter, da habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. Das kriegt man wohl hin. Aber da ist mir das dann nochmal aufgefallen. Es kann ja nicht sein, dass ich hier so ein NAS habe, dann automatische Updates installiert habe. Und klar, ich könnte es auch einfach ausmachen. Das geht natürlich auch. Und dann auf einmal mein Drucker, der daran angeschlossen ist, nicht funktioniert. Und das könnte MicroOS, egal ob jetzt als Ion-Version oder als Server-Version, möglicherweise in Zukunft ändern. Aber das schauen wir mal. Also wenn ihr damit Erfahrung habt, egal ob mit FreshRSS oder mit MicroOS Ion, wir wollen von euch hören. Schickt uns gerne, wie gesagt, per Social Media übers Fediverse an den The Radio CC Account doch mal eure Erfahrung oder Einschätzung dazu oder zu grundsätzlich zu Immutable OSs. Und ja, ich habe auf jeden Fall wieder eine neue Liebe für RSS entwickelt, weil ich jetzt auch mehr und mehr Mastodon-Profile und so weiter als RSS abonniere. Und mit FreshRSS das einfach super, super schnell funktioniert, was vorher so nicht funktionierte.
Gut, dann versuche ich es jetzt nochmal mit unserem Jingle für die letzte Rubrik.
Tipps und Tricks.
Und leg los.
Da nur ganz kurz den Link-Tipp, nämlich es gibt einen Blogbeitrag auf tutonaut.de, die haben für einen anderen Blogbeitrag, den sie da haben, mal so eine Art Darknet-Monitoring umgesetzt und nutzen dafür die Software CheckMK. Und das ist tatsächlich ein Webinterface, wo ihr sehen könnt, ob bestimmte hinter einer Tor-Adresse versteckte Webseiten und Anbieter oder was auch immer noch verfügbar sind oder ob die schon, weiß ich nicht, vom FBI hochgenommen worden sind. Nein, aber ob sie noch verfügbar sind. Und was aber ganz spannend ist, dass CheckMK nicht nur eben sagen kann, übrigens ist da, funktioniert noch, sondern man auch auf bestimmte Texte in der Seite überprüfen kann. Und somit könnt ihr dann in den Darknet-Webseiten, ne, Tor ist halt Darknet, so, und da muss ja nicht nur immer was Illegales stattfinden, könnt ihr zum Beispiel aber auch nach geklauten Accounts, die dort angeboten werden, suchen. Ja, also wenn zum Beispiel euer Nutzername oder eure E-Mail-Adresse, ne, quasi als Selbstschutz, wenn die dort auftaucht, wisst ihr, aha, noch bevor die irgendwie bei Have I Been Pawned oder sowas zu finden sind, habt ihr da schon mal den Blick da drauf, da sollte ich mal ein Auge drauf haben. Und das wird in dem Blogbeitrag da beschrieben, beziehungsweise erstmal das Setup und was CheckMK überhaupt ist. Dann ein anderer Link-Tipp, nämlich Tech Guides for Anarchists. Lasst euch von dem Begriff Anarchist nicht beängstigen. Schaut einfach mal auf anarsec.guide rein. Das ist ein sehr schöner Fundus an, wie kann man sicher kommunizieren man hat jetzt halt den Begriff der Anarchisten dafür verwendet. Aber gut, man kann da einfach mal reinschauen. Und es gibt auch eine schöne, also es gibt einmal so eine Kurzanleitung, wo einfach nur so, was soll ich nutzen, sagt es mir einfach. Oder es gibt auch, warum sollte ich ausgerechnet das nutzen? Das heißt, selbst wenn ihr müsst ja nicht deren Meinung sein, was da dargestellt wird, aber ihr könnt ja mal reingucken, welche Argumentationsgrundlage es denn da für bestimmte Software und einen bestimmten Umgang mit Technik denn gibt.
Und ich habe euch auch noch ein paar Tipps mitgebracht, davon hier erstmal zwei. Und das erste ist PyCard. Das ist ein nettes kleines Projekt auf GitHub, wo mit Hilfe eines Raspberry Pi, einer Kamera und eines Lautsprechers, mit Hilfe von Whisper, glaube ich, auch und Llama 3 ein kleiner Camera Audio Recognition Device, nennen sie es tatsächlich, deswegen Card, zur Verfügung steht als kleiner digitaler Assistent, mit dem man zumindest Konversation betreiben kann. Darüber hinaus wurde in dem Projekt tatsächlich noch nichts weiter angebunden, also mehr als Bilder erkennen und dann sagen, was da drauf ist, ist da jetzt noch nicht. Die Idee war dahinter tatsächlich auf einem Minimalsystem ein lokale LLM zu verwenden, um dann damit zu interagieren. Das ermöglicht das Programm PyCard. Und auch noch ein Lesetipp von mir, und zwar ein Blogbeitrag bei thenewoil.org, und zwar mit einer Meinung oder einem Kommentar zu der Frage, ist Privacy worth it? Also auf Englisch, wie man es richtig gehört, ob ist die Menge an Privatsphäre, die ich mit einem gewissen Vorgehen oder mit einem gewissen Tooling gewinne, denn die Umstände, die ich dadurch habe, wirklich wert?
Dann habe ich noch ein Video, was ich euch unterbreiten möchte, in dem nämlich eine Person die Bookstack verwendet, was ein ziemlich gut aussehendes Wiki ist. Also es kann bei weitem weniger als MediaWiki, aber ist tatsächlich gut einsetzbar für gerade Personen, die jetzt technisch nicht so, also nicht so bewandert sind und ein einfaches Interface benötigen. Wie gesagt, sieht auch sehr hübsch aus. Da fehlen auch meines Erachtens RSS-Feeds als Funktion. Ja, das ist auch manchmal das Schöne an MediaWiki, dass man einfach sagen kann, ja, abonnieren, letzte Änderung, alle Änderungen. Und das fehlt bei Bookstack. Und Bookstack hat gesagt, ja, wir werden es jetzt erstmal noch nicht implementieren. Aber wenn ihr selber ein Bookstack am Laufen habt, könnt ihr das selber nachbauen. Mit nicht so super viel krassem Aufwand. Und dieses YouTube-Video, wie man das aufbaut, mit den Funktionen, die Bookstack bereits bietet, das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dann ein Hinweis auf die Webseite joinmatrix.org, die genau das tut, was der Inhalt ist, wie bei joinmaster.org und so weiter. Sie gibt eine kurze Einführung in Matrix, warum man ausgerechnet Matrix nutzen sollte. Und ja, also ist jetzt nicht so super hübsch, aber kann man mitarbeiten, wie ich finde. Und ist, soweit ich das jetzt bisher einschätzen konnte, nicht offiziell irgendwie von der Matrix Foundation oder so. Aber es kann vielleicht, also es gibt, glaube ich, auch eine Argumentationsgrundlage, warum Matrix statt Discord und so. Und alleine da kann man, glaube ich, schon viele Argumentationen übernehmen. Dann gibt es ein Projekt, das nennt sich Mastodon Bookmarks as RSS-Feeds, was ganz cool ist. Mein Problem ist nur, es braucht halt wohl Rust und dementsprechend kann ich es nicht verwenden. Also folgendes ist die Idee, genau eigentlich wie der Titel des Blogbeitrags. Ihr könnt über die API von Mastodon sehr einfach eigentlich eure Bookmarks, die ihr hinterlegt habt, die ja einfach auch zwischendurch mal einem aus dem Kopf gehen. Ja, also ich finde diese Bookmark-Funktion in den Apps ja super, aber wann gucke ich denn in meine Bookmarks nochmal wieder rein? Und in meinen RSS-Feed-Reader, da gucke ich natürlich regelmäßig rein und dementsprechend hätte ich das Ding gerne als RSS-Feed. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sollte eigentlich eine Funktion sein, die Mastodon einfach selber anbietet. Es gibt die Möglichkeit, RSS-Feeds mit einem Token zu versehen. Das wäre schon ganz cool, aber gut. Und dafür gibt es halt einen eigenen Service, der relativ leichtgewichtig ist, der jetzt auch nicht selber irgendwie großartig Daten speichert. Theoretisch kann man also auch einen fremden Service dafür verwenden. Ich will meinen eigenen betreiben, aber da ist es mit Rust nicht so einfach. Aber es soll wohl super funktionieren und deswegen da unsere Empfehlung. Dann einen weiteren Link-Tipp, interessanterweise von derselben Person mit den Mastodon-Bookmarks, nämlich wie man in Jekyll Mastodon-Beiträge als Kommentarsektion verwenden kann. Stellt euch vor, ihr habt einen Blog, schreibt einen Artikel, postet den auf Mastodon mit einem anderen separaten Account und nehmt dann also diesen Link und packt ihn wieder zurück in den Blog, quasi als Referenz, so das ist der Anfang der Diskussion oder das ist meine Kommentarsektion. Dieser Beitrag und alle Threads, die da drunter stattfinden, das ist meine Kommentarsektion für diesen Blogbeitrag. Das könnt ihr machen mit Jekyll und diese Anleitung, die gibt's von Fabrizio, der das zusammengebastelt hat. Und das sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es da zum Beispiel um Moderation steht und so. Ne? Also wenn Leute in euren Threads, in dem Thread, in dem ihr das gepostet habt, dann irgendwelches dummes Zeug posten, wie einfach das da ist, Sachen dann wieder da rauszunehmen. Es gibt, ja genau, und das ist da dann auch nochmal aufgekommen. Dann gibt es eine Webseite, die ich fantastisch finde. Also nicht nur vom Titel, sondern, naja, wie gesagt, ich habe meine neue Liebe für, also neue, alte Liebe, RSS ist halt immer noch da. Und zwar gibt es dort die Webseite rss-is-dead.lol. rss-is-dead.lol. Und zwar, alle erzählen ja immer, RSS ist tot, niemand nutzt mehr RSS, keiner will RSS und. Das ist alles viel zu kompliziert, wer macht das schon? Da gibt es eine Alternative. Diese Webseite ermöglicht euch, euch ein bekanntes Fediverse-Profil zu nehmen, irgendeins, ja, von irgendwie, weiß ich nicht, jemand Beliebtem. Und da setzt ihr dann also das Fediverse-Profil rein und dann klickt ihr auf OK. Und dann sucht er auf dem Profil selber nach den ganzen FollowerInnen und den Personen, die gefollowt werden. Und zeigt euch dann an, bei welchen Accounts, die dahinter sind, also die damit assoziiert sind mit diesem Hauptaccount, im Fediverse, von Mastodon zum Beispiel, zeigt er euch alle RSS-Feeds an, die ihr einfach so abonnieren könntet, wenn ihr denn wolltet. Und dazu gehören aber nicht nur eben die Accounts, die da gefollowt werden, sondern auch Links, die in der Webseite drinstehen. Also sowas, wenn, jetzt nehmen wir mal Eugen als Beispiel, den hatte ich nämlich auch da mal reingeworfen, wenn ihr bei rss-is-dead.lol Eugen, also Gargron at Mastodon Social einfügt, dann seht ihr, dass er einen GitHub-Account hat und dass ihr auf GitHub sein Profil per RSS folgen könnt. Da ist dann direkt der RSS-Link daneben. Und das ist schon, und darunter ist halt eine Liste von Leuten, die ihm folgen oder denen ihr folgt. Und das könnt ihr euch dann da angucken und könnt da dann einfach direkt auf den RSS-Button klicken. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und als letztes Thema, es gibt inzwischen ein Projekt, eine Open-Source Schweizer Taschenuhr oder Wrist, also hier Armbanduhr, die mechanisch läuft. Also, ne? So, da gibt es, das Ding nennt sich openmovement.org, so heißt die Webseite. Schaut da einfach mal rein, da sind die, die 3D-Cut-Sachen sind tatsächlich dort zu finden. Ihr müsst, glaube ich, irgendwie trotzdem irgendwie Mitglied sein oder so. Also, weiß ich nicht, da sind wahrscheinlich ein paar Euro zu entlehnen. Aber ich fand es einfach so witzig, dass ich es euch jetzt nicht vorenthalten wollte. Und solltet ihr daran interessiert sein oder euch damit ein bisschen mit beschäftigen wollen, sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr demnächst mit einer Open-Source-Uhr unterwegs seid.
Und dann kommen wir zu meinen letzten Beiträgen in dieser Rubrik. Und zwar habe ich euch einmal mit abgebracht einen Aufruf zur Rettung oder zur erneuten Rettung von dem Internet Archive. Battleforlibraries.com ist die Seite, die ihr da besuchen möchtet. Dort gibt es einen Aufruf zum Unterschreiben, eine Petition. Da gibt es wohl einmal wieder einen Angriff auf die auf den großen, auf diese große Plattform, die ja viele Medien bewahrt vor dem Verschwinden. Und diesmal sind Publisher tatsächlich hinter, also Publisher von E-Books hinter dem Internet Archive her. Und ja, wer da drüber mehr erfahren möchte, der kann dann einfach mal den Link battleforlibraries.com auf unseren Shownotes klicken oder halt direkt selber aufrufen. Und dann habe ich euch noch einen Tipp mitgebracht von GNU/Linux.ch, wie man in GIMP einzelne Bildelemente schöner ausschneiden kann. Also weniger Ärger mit irgendwelchen überlaufenden Farbkanten oder so und dergleichen hat. Und außerdem noch ein Trick von oder ein Today I Learned von unserem Mithörenden, dem Beko, habe ich noch mitgebracht. Und zwar wie Proton-Tricks es erleichtert, Programme in einem Proton-Environment auszuführen, das zu irgendeinem eurer Spiele gehört, um zum Beispiel irgendwelche Third-Party-Software da drin mitlaufen zu lassen.
Gut. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Sendung. Wir sind überpünktlich. Normalerweise brauchen wir ja immer zwei Stunden. Aber dadurch, dass Michael heute nicht dabei ist, machen wir hier den Sack zu. Chris, erstmal danke dir.
Ja, danke dir auch. Es war mal wieder ein Vergnügen.
Absolut. Und wer, wie gesagt, uns noch Feedback zukommen lassen möchte oder, ja, wie gesagt, auch selber mal Themen hat, gerne entweder bei uns auch in den Matrix-Raum kommen. Fediverse, ihr wisst die ganzen Adressen. Ansonsten einfach bei The Radio CC auf die Webseite, theradio.cc auf die Webseite gehen, euch das da nochmal anschauen und erzählen lassen. Shownotes kriegt ihr demnächst, diesen Beitrag oder diese Episode nachgespeichert. Und schaut gerne auch mal in die alten Episoden rein. Da sind sicherlich gerade unter den Rubriken Kommando der Woche und Tipps und Tricks auch Sachen, die zeitlos sinnvoll sind, da mal einen Blick reinzuwerfen. Danke euch und damit bis demnächst.
Tschüss zusammen.